Biada wundert sich. Der Fragensteller-Podcast mit Jan-Martin Biada.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Biada wundert sich. Ein Fragensteller, zwei Gäste, ein aktuelles Thema. Der Fragensteller, das bin ich, Jan-Martin Biada, Journalist für Bildung und Wissenschaft. Und meine Gäste sind diesmal zwei Frauen, die aus sehr unterschiedlichen Rollen heraus über Hochschule sprechen, aber beide mit einem ziemlich ähnlichen Anspruch. Universität anders denken. Gerechter, offener, weniger hierarchisch, weniger anfällig für Machtmissbrauch. Bei mir sind Geraldine Rauch und Lisa Niendorf. Herzlich willkommen, ihr beiden.
Hallo.
Hi.
Geraldine, du bist bis Ende März Präsidentin der TU Berlin gewesen, jetzt zurückgekehrt auf deine Professur für medizinische Biometrie an der Charité. Lisa, du bist Erziehungswissenschaftlerin, Dozentin an der Humboldt-Uni und vielen bekannt als Frau Forschung auf Instagram, TikTok und so weiter. Ihr seid beide auf mich zugekommen und habt vorgeschlagen, gemeinsam dieses Gespräch zu führen. Das finde ich spannend, weil ihr offenbar nicht nur zufällig beide über Hochschule redet, sondern weil euch auch einiges verbindet. Lisa, wie würdest du diese Verbindung beschreiben?
Ich glaube, wir haben beide eine große Leidenschaft zu fluchen und so versuchen uns ein bisschen Dampf versuchen ein bisschen Dampf abzulassen. Ich glaube, uns beide vereint eine freundschaftliche Liebe auf den ersten Blick Geschichte irgendwie. Also ich habe von Geraldine eine E-Mail bekommen, eine Nachricht, Brief der Präsidentin. Ich bin ausgerastet vor Freude. Das war mein Fangirl-Moment, dass ich gern Geraldine mit mir austauschen möchte. Und dann haben wir uns gefunden und wir waren sofort auf einer Wellenlänge, weil wir irgendwie in der Art und Weise, wie wir kommunizieren, wie wir irgendwie auch Wärme füreinander ausstrahlen, hat einfach sehr gematcht und ich mag einfach sehr mit ihr zusammen zu sein, mit ihr zu denken, mit ihr zu lachen, mit ihr zu fluchen, weil sie mich einfach bereichert und ich glaube, das fasst meine Beziehung gerade sehr gut zu Geraldine zusammen, obwohl die noch ganz frisch ist. Ich glaube, Geraldine ein halbes Jahr, oder?
Ja, ungefähr, ja. Würde ich auch sagen. Ja.
Wieso hast du denn den Brief geschrieben damals, Geraldine?
Ja, also tatsächlich, ich bin ja aus bekannten Gründen nicht mehr auf Social Media aktiv, das heißt, ich kannte Lisa erstmal so gar nicht und ich habe dann aber tatsächlich im Tagesspiegel einen Artikel über ihr Buch gelesen und dachte so, wow, genau mein Thema oder ein Thema, an dem, das wir an der TU ja sehr verfolgt haben, Machtmissbrauch. Und dann stand sogar im Tagesspiegel, es hätten sich bisher keine UnipräsidentInnen gemeldet. Und dachte ich so, das muss sich ändern, noch habe ich ja eine Chance, die Erste zu sein. Und genau, dann haben wir sie angeschrieben und halt natürlich auch mit der Idee, sie für einen Vortrag einzuladen. Wir hatten sowieso ja schon eine große Tagung zum Thema Machtmissbrauch organisiert und daraufhin so eine Vortragsreihe, wo wir verschiedene Rednerinnen hatten und das hat dann perfekt gepasst und dann haben wir uns eben zum Vorgespräch getroffen und waren halt sofort irgendwie auf einer Wellenlänge, ja, und haben auch wenn wir uns ja wie gesagt noch gar nicht lange kennen und aus unterschiedlichen Kontexten kommen, denke ich schon auch sehr überlappende Erfahrungen mit dem Hochschulsystem gemacht.
Und genau darüber wollen wir jetzt ein bisschen mehr reden. Geraldine, du hast in deiner Amtszeit, kann man glaube ich schon sagen, vieles bewusst anders gemacht, als Hochschulleitungen es normalerweise so machen. Du hast auch viel Widerspruch ausgelöst, auch viele Debatten befördert. Wenn du heute auf deine 4 Jahre als TU-Präsidentin zurückblickst, wie viel hast du wirklich erreicht?
Ja, das ist immer ein bisschen schwierig zu sagen, glaube ich, so jetzt wenige Wochen nach Ende der Amtszeit. Also ich denke schon, dass sich an der Kultur etwas getan hat, dass es auch irgendwie normaler geworden ist, dass, ich mag das Wort Statusgruppen eigentlich nicht so gerne, aber wenn wir es mal kurz verwenden, dass alle Statusgruppen Mitspracherecht haben, dass es eben nicht nur darum geht, wie geht es den exzellenten ProfessorInnen, sondern dass es auch darum geht, wie geht es Studierenden, wissenschaftlichen Mitarbeitenden und Mitarbeitern in Technik, Service und Verwaltung. Wir haben ja schon konkret auch ein paar Sachen einfach ganz konkret umgesetzt. Es gibt deutlich mehr Dauerstellen, es gibt bessere Eingruppierungen für die Mitarbeiter in Technik, Service und Verwaltung. Und ja, wir haben eigentlich einfach schon dafür gesorgt, dass es da einen Ausgleich gibt. Aber es gab natürlich auch Rückschläge und es ist natürlich immer die große Frage, wie sehr ist das von Dauer? Was kann sich halten, was kann sich nicht halten? Aktuell gibt es ja sehr, sehr viele politische Entwicklungen. Damit meine ich jetzt auch gar nicht nur Berlin, wo man eher denkt, alles entwickelt sich wieder rückwärts. Und ja, deswegen, wie nachhaltig das ist, das muss man, glaube ich, dann ein bisschen beobachten. Wir haben auf jeden Fall Impulse gesetzt. Und ja, ich bin grundsätzlich eine sehr ungeduldige Person. Deswegen neige ich auch dazu, jetzt nie zufrieden zu sein und immer zu denken, man hätte ja noch viel mehr machen können. So. Aber ich glaube, wir haben uns an dieser Stelle schon auch sehr eingesetzt.
Wie schwer ist es dir gefallen, dass du eben nicht viel mehr machen konntest, sondern tatsächlich, dass du nur abgewählt worden bist? Was bedeutet das für dich?
Also erstmal muss ich sagen, dass ich halt die TU als Universität nach wie vor irgendwie sehr liebe und es einfach so 4 Jahre mich beschäftigt hat und natürlich sozusagen auch der Gestaltungsraum war, wo wir so allgemeine Themen wie Machtmissbrauch oder die Statusgruppen ähnlicher zu behandeln, gleich zu behandeln, eben da versucht haben umzusetzen. Und das ist natürlich sehr, sehr schade, weil natürlich einige Projekte jetzt einfach abgebrochen sind und es da jetzt andere Ideen gibt, was ja auch gut ist. Das heißt, ich persönlich bin natürlich schon sehr traurig, bleibe aber natürlich irgendwie der TU verbunden und ich mag aber einfach dieses hochschulpolitische und das gesellschaftliche Engagement und versuche mich da natürlich auch weiter zu vernetzen und weiter zu engagieren. Und da ist natürlich Lisa super. Und wir sind auch so jetzt weiterhin im Austausch, weil es gibt ja viel zu tun. Und da wollen wir weitermachen.
Ja, Lisa, und du sprichst als Frau Forschung über das, worüber im Wissenschaftssystem immer noch zu viel geschwiegen wird. Machtmissbrauch, Leistungsdruck, Ausbeutung, Diskriminierung, prekäre Karrierewege. Und eben ist dein Buch schon kurz erwähnt worden von Geraldine, Universal gescheitert. Direkt nach Erscheinen auf die Spiegel-Bestsellerliste. Wie hast du Geraldines Präsidentschaft von außen wahrgenommen? Du hast es eben schon so ein kleines bisschen angedeutet. War sie für dich eher ein Beispiel dafür, dass Veränderung möglich ist? Oder dafür, wie stark auch das System Veränderung abwehrt vielleicht?
Ich würde sagen, beides. Also einerseits habe ich konnte es ja immer nur aus der Ferne beobachten und vor allen Dingen immer nur aus den Berichterstattungen. Das war ja das, was ich am meisten dann konsumiert habe. Ich hatte da noch keine direkte Linie zu Geraldine, dass ich sie anrufen konnte. Du, ich habe hier gerade den Tagesspiegelartikel gelesen. Sag mir mal kurz deine Variante oder deine Sicht auf die Dinge. Ach, das, was mir bei Geraldine am meisten aufgefallen ist, ist diese mediale Konstruktion von ihr, die geschaffen worden ist. Und da habe ich eben so Parallelen gesehen auch zu Frau Kaprosius-Gersdorf. So, sie wurde irgendwie immer als zu laut, zu aktivistisch, zu fordernd, zu politisch irgendwie dargestellt. Und das hat mich ganz oft auch getroffen. Ich weiß auch, dass ich einmal einen LinkedIn-Beitrag über einen ganz unsäglichen Artikel über Geraldine verfasst habe, wo ich mich darüber aufgeregt habe, dass die JournalistInnen in diesem Fall ihre eigene internalisierte Misogynie nicht gut hinterfragt haben und dieser Artikel das eben dargestellt hat. Aber ganz konkret auf ihre Präsidentschaft, also bei meinen jetzt fast 80.000, 90.000 FollowerInnen, ich habe keine einzige DM bekommen, die sich irgendwie abschätzig oder diffamierend oder besonders übergriffig kritisch irgendwie gegenüber Geraldine geäußert haben. Also ich habe das sehr wahrgenommen, dass sie mit wahnsinnig viel Engagement vorangeht, dass sie Dinge anders macht, dass sie vor allen Dingen mutig ist, dass sie auch versucht, diese starren Rahmenbedingungen ein Stück weit aufzubrechen. Und Ich habe Geraldine auch nie von außen so wahrgenommen, dass man sie nicht kritisieren darf. Also ich weiß jetzt, wenn ich sie jetzt treffe und jetzt kennengelernt habe, dass man mit ihr, glaube ich, richtig dolle gut streiten kann. Ich glaube, also mit Geraldine zu debattieren, ist in meiner Wahrnehmung so, das macht man stundenlang und danach geht man noch ein Bierchen trinken. Das funktioniert. Und deswegen, also ich habe so, also inhaltliche Kritik gab es und ich glaube, an einigen Stellen kann man und jeder, also es ist wichtig, dass man inhaltlich auch kritisiert. Aber so wie sie medial konstruiert ist, so habe ich das nie wahrgenommen und habe sie im Gegenteil eher als eine Vorbildfunktion wahrgenommen, wie Leitung auch anders gehen kann.
Bevor ich zu meiner nächsten Frage komme, die ich eigentlich stellen wollte, du hast mir jetzt gerade eine Einladung gegeben. Worüber streitet ihr euch denn, Lisa?
Also so richtig gestritten haben wir uns jetzt noch nicht, aber ich glaube, wir würden uns, Geraldine, berichtige mich bitte, ich glaube, wir würden wahrscheinlich ab und zu ein bisschen heißer debattieren, wenn es dann wirklich um Machtmissbrauch geht, mit Blick auf, was ist die Aufgabe auch der Hochschulen dahingehend, weil Geraldine weiß, welche Eingebundenheiten es bedeutet oder welche Zwänge man teilweise doch als Hochschulpräsidentin unterliegt. Und ich in meinem manchmal doch naiven Drang hin, komm, wir ändern alles, das geht doch alles ganz einfach. Und dann sagt Geraldine wahrscheinlich, ja, ich würde gern mit dir mitgehen, aber einige Stellen lassen sich so einfach jetzt nicht umsetzen. Einfach weil du, Geraldine, ja die Zwänge schon kennst, weil du als Hochschulpräsidentin eben weißt, was geht und was nicht geht und wo man am Ende vielleicht auch ein paar pragmatischere Lösungen finden muss, wenngleich das nicht bedeutet, man da nicht auch mutig sein kann. Aber ich kenne diese Zwänge halt eben nicht.
Aber jetzt nimmst du ja eigentlich schon das Gegenargument gleich mit.
Und ja.
Vermutlich wäre das eher ein recht abgemilderter Streit, könnte ich mir vorstellen. Aber es ist ja das Thema, auf das ich hinaus wollte. Ihr sprecht beide viel über Macht und Machtmissbrauch in der Wissenschaft. Vielleicht zunächst die Frage an Geraldine, was genau meinst du eigentlich damit? Das ist ja auch ein relativ breiter Begriff, Machtmissbrauch. Reden wir da eher über Einzelfälle? Sprechen wir über schlechte Führung, über Abhängigkeit oder ein ganzes System, Geraldine? Und die einfachste Antwort wäre jetzt zu sagen, all das. Aber vielleicht, dass wir, bevor wir dann über diesen Begriff noch ein bisschen weiter diskutieren, erstmal, was meinst du damit? Und dann auch Lisa natürlich anschließend, was meinst du genau damit?
Also erstmal, wir reden auf jeden Fall über ein ganzes System. Wir reden aber auch nicht nur über jetzt justiziable Fälle, also richtige Täter-Opfer-Konstellationen, sondern wir reden eben auch über ein Universitätssystem, was sich über Jahrzehnte etabliert hat, wo auch Führungspersonen teilweise gar nicht so einfach aus ihrer Rolle heraus können. Also es wäre zu einfach zu sagen, da gibt es die bösen Täter und die armen Opfer, sondern es ist ein sehr verflochtenes System und es gibt auch unbewussten Machtmissbrauch. Das heißt, mir wäre es ganz wichtig zu sagen, da sind jetzt nicht irgendwie pauschal Professorinnen irgendwie an den Pranger gestellt und natürlich es gibt es auch ganz viele Leute, die ihre Macht nicht missbrauchen, aber es ist schon ein systemisches Problem. Und vielleicht mal so ein bisschen zu umreißen, um was es geht. Also es geht um gute wissenschaftliche Praxis, es geht darum, Arbeitsverhältnisse auszunutzen. Es geht darum, was man seinen Beschäftigten sozusagen, also was die Beschäftigten dürfen, was sie nicht dürfen und wie sie in Abhängigkeiten von ihren Chefs sind. Also Machtmissbrauch gibt es natürlich theoretisch in allen Konstellationen, aber die häufigste Variante ist es natürlich doch, dass es WissenschaftlerInnen in der Regel auf befristeten Verträgen Machtmissbrauch erleben von ihren Führungspersonen. Und das hängt eben auch damit zusammen, dass sie in einem sehr großen Abhängigkeitsverhältnis de facto sind. Also sie machen vielleicht ihre Abschlussarbeiten oder ihre Promotionen bei den Betreuern. Sie haben befristete Vertragsverhältnisse. Und dann ist eben so ein bisschen die Frage, wo fängt Machtmissbrauch an? Das ist eine sehr vage Linie. Also es gibt so ein paar klassische Beispiele. Ein Wissenschaftler, eine Wissenschaftlerin kommt nicht auf ein wissenschaftliches Paper mit drauf oder an eine Autorenstelle, die eigentlich dem eigentlichen Mitwirken nicht gerecht wird. Das ist sicherlich noch eine niedrige Schwelle, aber damit fängt es ja an, weil damit auch akademische Karrieren irgendwie beeinflusst werden. Oder die Frage, wer darf für eine Dienstreise fahren, ja oder nein? Wer kriegt eine Vertragsverlängerung? Unter welchen Bedingungen kann man eine Promotion überhaupt fertig machen? Wird man dazu aufgefordert, in seiner Arbeitszeit in einem, also es geht jetzt nicht darum, auch mal irgendwie etwas zu tun, weil gerade jemand ausgefallen ist und man netterweise jemanden vertritt, sondern aber wird man irgendwie systematisch dazu aufgefordert, Dinge zu machen, die eigentlich nicht dem Arbeitsvertrag entsprechen? Das sind also Dinge, die sehr typisch vorkommen und das kann natürlich verknüpft sein mit allem Möglichen. Das kann mit subtilen Drohungen, mit expliziten Drohungen zusammen sein. Es gibt auch Fälle, wo es sich irgendwelche sexualisierten Gewalt reinmischt. Es gibt Fälle, wo sich Rassismus reinmischt. Also da gibt es natürlich sehr, sehr unterschiedliche Konstellationen und das ist schon sehr, sehr häufig.
Und vielleicht auch ein bisschen, Lisa, Teil des Problems, weil es diese Breite ist, dieses manchmal auch schwer zu fassende, kann man es auf einen Punkt bringen oder ist das gar nicht möglich, das Thema Machtmissbrauch auf einen Punkt zu bringen, damit es nicht so einem schnell entfleucht? Was ist es jetzt eigentlich genau?
Das ist eine schwierige Frage, weil es gibt auch die Debatte der Deutungshoheit rund um diese Definition von Machtmissbrauch. Also wer legt eigentlich fest, was Machtmissbrauch ist? Wie ist diese Person oder diese Personengruppe sozialisiert, eingebettet in welches Herrschaftssystem, gerade wenn man jetzt auch sagt, weiß zentriertes System? Wenn wir jetzt, also ich meine, letztlich sind wir alle WissenschaftlerInnen und wir brauchen irgendwie ein Stück weit auch Definition, um über erstmal ein Phänomen sprechen zu können. Das heißt, ich würde das mit dieser Deutungshoheit trotzdem noch mit einem großen Ausrufezeichen daneben stellen. Wer sich da mehr für interessiert, dem würde ich auch noch den Beitrag von Sophia Hohmann empfehlen, die sich damit auch schon mal auseinandergesetzt hat. Also Machtmissbrauch, würde ich sagen, ist auf einen Punkt gebracht, oder liegt dann vor, wenn jemand aufgrund seiner Machtposition andere Menschen diskriminiert, ausbeutet, schadet, ausgrenzt, in ihrer Freiheit beschränkt und das vor allen Dingen willkürlich macht, intransparent und das eben mit dem, also das geschieht mit dem Ausnutzen der Macht. Also es braucht immer ein Machtverhältnis und dieses Machtverhältnis in einer hierarchischen Position wird eben ausgenutzt, um seinen eigenen Vorteil, um sich selbst zu bereichern, um seinen eigenen Vorteil zu stärken und das auf Kosten von anderen. Und das ist eine sehr breite, vage Definition, darunter kann viel fassen oder kann viel gefasst werden und das hat ja Geraldine auch gerade schon gut beschrieben. Ich weiß, dass die GEW jetzt gerade eine Handreichung rausgegeben hat vor 4 oder 5 Tagen mit ganz vielen Beispielen, auf welchen Ebenen sich Machtmissbrauch zeigen kann. Also den würde ich auch nochmal hier als Informationsmaterial mit reingeben wollen.
Aber es sind genau diese Begriffe Macht, mangelnde Transparenz, ja, Willkür und Bereicherung, die in irgendeiner Weise stattfindet. Das muss nicht immer alles zusammenkommen. Aber das sind ganz wichtige Begriffe, glaube ich, in dem Zusammenhang. Und wie du sagst, Lisa, am Ende entscheidet es doch auch jeder Einzelfall, weil die Konstellationen doch auch sehr unterschiedlich sind. Und man kann nicht einfach sagen, das erfüllt jetzt nicht die Definition von Machtmissbrauch, ist raus aus der Gleichung, sondern wirklich, man muss sich jeden Fall genau anschauen. Und du hast mal in unserem Interview, was wir vor einer Weile geführt haben, gesagt, wenn dich eine Hochschulpräsidentin fragt, was sie konkret besser machen soll, hast du Begriffe genannt wie Entfristung, weniger Machtkonzentration, getrennte Betreuungsbewertungsrollen, mehr Austausch mit Studierenden und die Liste ist lang. Geraldine, wie realistisch ist es tatsächlich aus der Sicht einer Präsidentin, da an den Kern des Problems zu gehen? Lisa hat ja dir vorhin schon so ein bisschen die Antwort in den Mund gelegt, warum das alles so kompliziert ist, aber ist es wirklich so kompliziert?
Ja, also wir haben jetzt an der TU schon ein paar Sachen erreicht, aber ich muss sagen, ich bin auch sehr ernüchtert und das waren sehr harte Kämpfe an Fronten, die teilweise total unnötig sind. Also ich erinnere mich jetzt, zum Ende meiner Amtszeit haben wir so mit Ach und Krach noch eine neue Antidiskriminierungsrichtlinie, die, glaube ich, vorher 20 Jahre nicht überarbeitet wurde, durch einen akademischen Senat bekommen. Und in der Diskussion im akademischen Senat sagte ein Professor, können wir das Wort Machtmissbrauch bitte aus der Antidiskriminierungsrichtlinie streichen? Das hat doch damit nichts zu tun. Nur mal so als Beispiel, wo es ging ja in diesem Fall gar nicht darum, irgendjemanden etwas konkret vorzuwerfen, sondern nur eine Richtlinie an die Hand zu geben. Und das zeigt so ein bisschen, auf welchem Niveau wir teilweise diese Debatte betreiben. Insgesamt gab es an der TU insbesondere sehr viele Hochschullehrende, die mir vorgeworfen haben, dass ich dieses Thema so hochhalte. Und die sich auch unter Generalverdacht gefühlt haben, was nie meine Absicht war, weil natürlich gibt es ganz tolle ProfessorInnen. Und jeder von uns hat sich auch schon mal in irgendeiner Situation nicht gut verhalten. Also das ist das, was ich vorhin sage. Es gibt ja nicht immer nur dieses, einer ist böse und einer ist gut. Aber dieses System ist natürlich so, dieses Hochschulsystem, dass ProfessorInnen große Macht haben und kaum sanktionierbar sind. Wir sehen das ja jetzt auch an bestimmten Fällen, die mal so durch die Presse gehen, wie schwierig das ist, auch gegen Beamte disziplinarisch teilweise vorzugehen und befristet Beschäftigte einfach wahnsinnig abhängig sind und am Ende immer den Kürzeren ziehen und das auch kaum zu verhindern ist. Und das ist halt einfach eine Grundkonstellation, da kann der oder die Professorin noch so nett sein, daran, das ist ja sozusagen systemisch angelegt, ja. Und ich kann einfach nur sagen, dass ich wirklich erlebt habe, obwohl ich da die TU Berlin eigentlich für eine fortschrittliche Universität so im Schnitt halte, dass ich das so erlebt habe, dass dieses Thema eher bekämpft wurde, dass wir da was machen wollen.
Wer waren deine Verbündete, wenn man so möchte, innerhalb der Hochschule, aber vielleicht auch in der Hochschulrektorenkonferenz? Hast du da Verbündete gehabt?
Also natürlich hatte ich Verbündete und das war irgendwie so eine weite Gruppe von, also grundsätzlich würde ich erstmal sagen, meine Verbündeten waren immer eher unter den anderen Statusgruppen und weniger unter den ProfessorInnen, was schade ist, weil das jetzt nie so mein Ziel war, da so einen Cut durchzuziehen. Und in der Hochschulrektorenkonferenz grundsätzlich, also da gibt es sehr coole Leute, keine Frage, aber insgesamt ist das ein sehr konservativer Haufen, der dieses Bild, was Lisa gerade gesagt hat, sag ich mal, wenn man es überspitzen will, ich sage es absichtlich in Anführungsstrichen, alter weißer Mann, konservativ, auf jeden Fall auf die Spitze treibt. Und natürlich gibt es auch alte, ältere Männer, die hervorragende, fortschrittliche Gedanken haben. Das ist auf jeden Fall so. Nur ich kann sagen, in der Hochschulrektorenkonferenz war jetzt nicht gerade die große Mehrheit wahnsinnig fortschrittlich. Wobei, ich muss aber auch sagen, ich finde zum Beispiel, dass der aktuelle, dass Herr Rosenthal oft Statements, ja, genau, dass der oft Statements macht, die, finde ich, erstaunlich sind. Also, dass er schon sich bemüht, auch andere Blickwinkel zu sehen. Und das finde ich zum Beispiel eine sehr positive Entwicklung.
Kurze Nachfrage nochmal. Muss man nicht aber auch sagen, Geraldine, dass du dann manchmal vielleicht für so eine doch, ich nenne sie jetzt mal vorsichtiger, nicht ganz reformfreudige Organisation zu sehr mit dem Kopf durch die Wand wolltest und dass es relativ klar war, dass das kracht und dass das auf eine gewisse Weise auch auf der Ebene der TU galt, dass, dass du einfach auch Reaktanz erzeugen musstest, so wie du vorgegangen bist?
Ja, also sicher auch, dass, und das reflektiere ich natürlich auch stetig. Also grundsätzlich dachte ich eigentlich, als wir gestartet sind als Team, und in Teilen ist das ja auch so geblieben, in Teilen dann leider nicht, dass wir eigentlich ein sehr gutes, diverses Team waren. Also zum Beispiel Christian Schröder als mein Vizepräsident für Lehre, mit dem konnte ich immer wunderbar diskutieren. Und der hat auch mir gesagt, Geraldine, jetzt komm mal runter. Und wir konnten uns da also auch gegenseitig gut korrigieren. Und das war eigentlich sehr gut. Und so ist es eigentlich auch, wie ich mir das wünsche, dass man in einem kollegialen Team zusammenarbeitet und sich dann eben auch gegenseitig korrigiert, was aber natürlich nur funktioniert, wenn man sich gegenseitig vertrauen kann und es nicht hintenrum irgendwelche Ränkeschmiede gibt, was dann am Ende einfach so war. Was natürlich nicht andersrum heißt, dass ich alles richtig gemacht habe. Und natürlich es ist eher mein Naturell, vielleicht einmal zu direkt zu sein. Gleichzeitig erlebe ich auch, also in meiner Wahrnehmung gibt es sehr, sehr viele Leute, die zu sehr problematischen Entwicklungen viel zu oft schweigen. Und insofern war es immer mein Anspruch, lieber einmal zu oft was zu sagen als einmal zu wenig. Aber sicherlich, wenn man es strategisch überlegt und du mich vielleicht auch fragst, was würdest du anders machen, dann gibt es sicherlich Momente, wo ich sage, das hätte ich vielleicht im Sinne der Sache auch anders angehen sollen. Das ist schon richtig.
Vielleicht, also wir gehen gleich weiter, aber jetzt möchte ich doch nochmal nachhaken da. Was würdest du anders machen, ist die eine Frage, wo ärgerst du dich vielleicht über dich selber? Und da fallen einem natürlich sofort die Tweets ein, das Liken. Da haben sich ja viele dran festgebissen, vielleicht auch, Geraldine. Aber ganz ehrlich, wo hast du dich über dich selber geärgert in deiner Amtszeit?
Na, also dieser eine Tweet war natürlich, also dafür habe ich mich ja jetzt auch um Verzeihung gebeten, dass dieses Hakenkreuz habe ich eben nicht gesehen. Das ist die eine Tatsache, die immer wieder, die ich immer wieder betont habe. Grundsätzlich kann man sich natürlich so ein bisschen fragen, ob und wie sollte man auf Social Media unterwegs sein. Ich habe jetzt für mich erstmal entschieden, nicht mehr auf Social Media unterwegs zu sein. Andersrum, und das ist auch so eine Sache, die ich schon so ein bisschen kontrovers mit Lisa andiskutiert habe. Also Lisa zeigt ja gerade, dass es das auch braucht. Und es ist auch irgendwie ein bisschen absurd, dass man sagt, ja, warum sollte es jetzt auf Ebene von UniversitätspräsidentInnen nicht mehr gehen? Oder warum sollte es auf Ebene von UniversitätspräsidentInnen nur noch Tweets geben, die irgendwie die Eröffnung von neuen Forschungsbauten zeigen. Also es könnte ja schon auch trotzdem um Inhalte gehen. Nichtsdestotrotz, also ich bin da sicherlich eine Zeit lang zu lax gewesen und habe das ja auch geändert. Trotzdem ist es natürlich auch ein Medium, wo man viele erreicht. Und also es ist keine, also ich finde es nicht so eindeutig zu beantworten, also jetzt generell für Menschen im öffentlichen Leben, wo da die Linie zu ziehen ist. Generell sieht man ja aber, dass es einfach wahnsinnig toxisch ist und dass es auch anderen Menschen passiert, dass sie über ihre Social-Media-Aktivitäten Skandale erzeugen, in die Öffentlichkeit gezogen werden. Ich kann nur noch mal sagen, dass grundsätzlich ja an meiner Uni dieses Thema eines Antisemitismus-Vorwurfs gegen mich eigentlich selbst von denen, die mich stark bekämpft hatten, eigentlich nicht geteilt wurde. Und es dann eher um eine Kritik, um meine generelle Außenwirksamkeit ging. Und das muss man vielleicht auch nochmal differenzieren.
Lisa, dein Take an die Rolle einer Hochschulpräsidentin in der Öffentlichkeit, die Kommunikation. Auch da, Geraldine hat ja schon ein bisschen vielleicht vorweggenommen, wie da deine Position sein könnte, wenn sie richtig dargestellt hat.
Also ich würde sagen, alle HochschulpräsidentInnen ab auf Social Media, vielleicht vorher noch einen kleinen Workshop machen zu dem, was eigentlich gute Hochschulkommunikation ist. Damit meine ich jetzt nicht diesen 18-Punkte-Plan, meinetwegen von Wissenschaft im Dialog machen, weil sonst wird es zu unauthentisch und es wird zu strategisch, dann verliert man den Vibe und dann die Menschen merken sehr schnell, wenn man unauthentisch ist und wenn man so gezwungen ist. Aber ich meine, HochschulpräsidentInnen sind ja noch viel stärker objektiv weiß genormter, also im Sinne von so schleiern die Figuren, die ich überhaupt nicht greifen kann. Und ich würde mir so sehr wünschen, einfach mal zu wissen, was macht eigentlich ein Hochschulpräsident in den ganzen Tag? Ich weiß nicht, was Julia von Blumenthal den ganzen Tag macht. Ich habe keine Ahnung. Sie managt das hier irgendwie, also irgendwas, das hier in dem Gebäude, in dem ich arbeite. Aber was sie so den ganzen Tag macht, mit was sie sich beschäftigt, Tag ein, Tag aus, habe ich keine Ahnung. Wer gehört eigentlich zu dem ganzen Stab dazu? Was entscheiden die? Ich fand das so spannend, von Geraldine zu hören, wie das interne Team mit ihr zusammen verschiedene Baustellen und meinetwegen auch Wasserstandsmeldungen gelöst haben. Aber das kriegst du ja nicht mit. Da kriegst du am Ende nur so eine Pressemitteilung vom Hochschulpräsidium. Aber du kennst den Prozess nicht. Und ich glaube, gerade weil Hochschulen immer mehr Vertrauen verlieren in die Wissen oder Vertrauen in die Gesellschaft verlieren, wäre das auch schon ein wichtiger Punkt, mal so ein bisschen mehr Prozesskommunikation auch von HochschulpräsidentInnen auf Social Media nach außen zu tragen und nicht nur X oder Mastodon oder also nicht nur diese reinen Microblogging-Sachen, sondern das ist ja eher auch schon wieder so ein Inner Circle-Austausch, sondern wirklich da, wo man auch den Onkel von nebenan erreichen kann und das ist eben auf Social Media. Aber ich glaube, vorher wäre so ein kleiner Crashkurs ganz gut. Was sieht man eigentlich, wenn man was macht, wenn man liked, wenn man repostet? Taucht das auf, taucht das nicht auf? Was kommt gut an? Ich stelle mich immer gerne bereit für ein paar Workshops zum Thema Wissenschaftskommunikation. Das Ding ist bei mir aber, ich mache den Bums vor allen Dingen, weil er mir Spaß und Freude macht und weil mir das Herz dabei aufgeht. Also ich habe nie eine große Strategie dahinter, sondern ich mache es, was mir wirklich Freude macht. Und das kommt, glaube ich, auch gut an. Wenn man es als Belastung wahrnimmt, dann sollte man es lieber lassen.
Mal gucken, vielleicht kriegst du jetzt ja nach dem Podcast ganz viele Nachfragen von Hochschulpräsidentinnen, die einen Workshop bei dir machen wollen, mit dem klaren Angebot, was du gerade gemacht hast. Aber es geht dir ja wiederum an der Stelle eigentlich um zwei Dinge, um Rückbindung ein Stück weit,
Ja.
ja, und um Transparenz. Was
Ja.
macht ihr eigentlich und dadurch vielleicht auch mehr Verständnis für manche auch schwierige Lage, in der auch dann natürlich jemand ist, der oder die Entscheidungen treffen muss an der Hochschule. Leitung. Ich würde gern so im letzten Teil unseres Gesprächs ein bisschen die Flughöhe erhöhen und fragen Hochschulpolitik im Jahr 2026. Geraldine hat vorhin schon so ein bisschen angedeutet, es gibt vielleicht auch ein paar Rückschritte. Lisa, sind wir weiter als vor 10 Jahren bei den Themen, über die wir gerade gesprochen haben? Diversität, Machtmissbrauch, Transparenz? Oder haben wir Fortschritte gehabt, erleben gerade eine Gegenbewegung? Wie würdest du auf sozusagen auf höherer Flugebene die Situation gerade beschreiben?
Also, ich glaube, ich fände es ein bisschen vermessen, mit 35 jetzt schon rückblickend die letzten 10 Jahre gut begreifen zu können. Ich habe mal drüber nachgedacht. Also, ich habe 2017 angefangen, wissenschaftliche Mitarbeiterin zu sein nach meinem Studium. Das heißt, so ein bisschen bin ich jetzt 10 Jahre im System. Und dann habe ich so, also ich habe darüber nachgedacht. Und es fühlt sich für mich nicht nach Fortschritt an, es fühlt sich für mich ein Stück weit nach Stillstand und ein Stück weit nach Rückschritt an. Stillstand, nach wie vor immer noch die fehlende Bereitschaft in die Arbeitsbedingungen oder in bessere Arbeitsbedingungen von wissenschaftlichen MitarbeiterInnen oder da Energie reinzustecken. Rückschritt sehe ich gerade sehr mit Blick auf die Priorisierung von Bildung, von Wissenschaft, mit Blick auf die Ausgestaltung und Ausfinanzierung. Rückschritt sehe ich auch gerade sehr, was Gleichberechtigung und Teilhabe angeht. Das, was irgendwie vor 5 Jahren noch selbstverständlicher war, habe ich Gefühl, muss jetzt gerade wieder mühsam zurückerkämpft werden, wenn es um Diversität geht, wenn es um die Rechte und die Menschenwürde geht. Und finde auch Stillstand nach wie vor, dass Studierende weiterhin keine Lobby haben. Also selbst als ich noch studiert habe und wenn ich jetzt mit meinen Studierenden spreche, wie die eigentlich Hochschule wahrnehmen, Studium wahrnehmen, wie Gesellschaft auf sie blickt, da habe ich jetzt keinen Unterschied dazu gemerkt, wie ich mich damals selber wahrgenommen habe. Und ich habe auch überlegt, wo es einen Fortschritt gibt. Und ich bin ja eigentlich immer ein sehr positiver Mensch und würde ja immer gerne auch mit so einer empowernden Botschaft rausgehen. Und gerade habe ich eigentlich nur einen Punkt, nämlich der Fortschritt, dass sich immer mehr Menschen solidarisieren und sagen, so geht es nicht weiter. Also, dass man immer mehr den Mut hat und auch die Kraft hat, dagegen aufzustehen, das laut zu machen, das zu thematisieren, auf die Straße zu gehen. Und das ist aber irgendwie leider der einzige Fortschritt, den ich gerade im Kopf habe. Vielleicht, Geraldine, bist du positiver blickend und hast noch mehr Fortschritte, die ich vielleicht gerade nicht sehen kann.
Hast du, Geraldine?
Nee, ich bin tatsächlich auch, also eher pessimistisch. Ich kann es vielleicht noch mal ein bisschen, also ich teile die Punkte von dir, Lisa, im Prinzip alle. Also Wissenschaftszeitvertraggesetz ist gescheitert mit der Ampelregierung und alles, was man hört, was jetzt kommen soll, wird es hinter der ersten Version, die ja schon stark kritisiert war, zurückbleiben, wenn es denn überhaupt mal kommt. Selbst die SPD fordert inzwischen in Berlin wieder Militärforschung einzuführen und Zivilklauseln zu streichen. Studentische Mitbestimmung hast du genannt, Lisa. Also ich kann nur sagen, an der TU wurde ja irgendwie im Unterschriftenlauf schon der viertelparitätische Wahlkonvent am Ende gekippt, weil, wie soll das anders sein, 10 Professoren einen Brief geschrieben haben. Da kann man sich auch mal über die Machtverhältnisse Gedanken machen. Dann überhaupt die Frage, was dürfen Studierende auf dem Campus, wer greift wann wo ein, Polizei, Medien, Politik, auch da. Also es gab ja neulich tatsächlich auch einen, wie ich finde, ganz spannenden Artikel im Research Table zum Wahlprogramm der AfD für Berlin. Und da standen im Wesentlichen diese Punkte drin, irgendwie Verschärfung des Ordnungsrechts, Militärforschung, keine studierendenpolitischen Aktivitäten mehr auf dem Campus. Verstärkung der ProfessorInnenrechte. Und ich dachte irgendwie, das ist doch eigentlich alles das, was jetzt gerade passiert ist unter CDU, SPD die letzten 4 Jahre so, ja. Also es ist schon keine Entwicklung, wo ich irgendwie denke, das ist ein Prinzip von Teilhabe. Oder wir denken an das Papier von der Leopoldina, wo irgendwie plötzlich Diversitätsbeauftragte als bürokratische Monster gesehen werden. Da denke ich mir nur so, habt ihr sie noch alle? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Und ich muss leider, leider sagen jetzt, also dass ich es noch nicht so sehr erlebe, dass es so große Bewegungen dagegen gibt, sich da aufzulehnen. Weil ich glaube, es gibt immer noch sehr, sehr viele, die in ihren privilegierten Bubble sagen, ach, wird schon alles nicht so schlimm so und irgendwie geht es an mir vorbei und halt nicht sehen, dass wir schon mitten im Rechtsruck drin sind, dass es halt überhaupt nicht klar ist, wie es weitergeht. Die Finanzierung hat Lisa gerade gesagt, also ich glaube, dazu braucht man aktuell nichts sagen. Ja? Das ist ja irgendwie gerade in Berlin sehr sichtbar, was das für ein Drama ist, wie der Sanierungsstau sich auswirkt. Also, und einfach, dass Wissenschaft nicht mehr als Priorität wahrgenommen wird, sondern eher so als lästige AkademikerInnen, die halt irgendwie vielleicht auch nochmal einen anderen Gedanken haben, der nicht konform ist. Das sind schon alles Gedanken, die mir sehr Sorgen machen und im Übrigen auch gesamtgesellschaftlich. Denn ich glaube, wir haben halt jetzt gerade neben der Frage, wie machen wir Wissenschaftskommunikation, ja irgendwie den Auftrag, unsere Demokratie zu erhalten, gegen rechtsextreme Kräfte anzukämpfen und nicht uns den rechtsextremen Kräften irgendwie anzupassen. Und ja, also ich hoffe, das, was Lisa sagt, dass sich alle Gruppen, die da wirklich was tun wollen und nicht nur zugucken wollen, sich wirklich solidarisieren und mal was machen.
Ich habe da noch zwei Gedanken zu, vielleicht doch noch einen positiven Fortschritt. Blick NRW, Hochschulstärkungsgesetz. Ich finde ganz stark, wie engagiert dort die PolitikerInnen sind, die das durchziehen, obgleich der doch sehr kritischen Stimmen. Und der zweite Punkt nochmal wegen Diversität. Ich habe wirklich das Gefühl, dass wir immer mehr uns davon wegbewegen, dass Diversität ja letztlich bedeutet, wir können wirklich die Besten finden. Weil aktuell ist es ja eher, wenn wir uns davon ab oder wir wollen keine Teilhabe mehr, wir wollen keine Gleichberechtigung mehr, keine Diversität mehr, dann ist es am Ende nur noch eine Auslese der Privilegiertesten. Und wir haben in Deutschland schon so einen großen Zusammenhang zwischen sozialer Ungerechtigkeit oder zwischen der sozialen Herkunft und Leistung. Und das würde ja das weiter nur noch befeuern. Auch so gesamtgesellschaftlich macht mir das auch wirklich Sorgen.
Beispiel NRW, Hochschulstärkungsgesetz. Eigentlich ganz interessant, dass dort eine CDU-Ministerin diejenige ist, die dieses Thema sehr stark nach vorne treibt, was eben auch zeigt, wenn wir über Machtmissbrauch, vielleicht auch weniger Machtkonzentration, die Debatte sprechen, das ist dann gar nicht unbedingt nur eine Frage von links-rechts, es ist auch eine Frage von Aufmerksamkeit, von Beachtung des Themas, ein Stück weit auch von Konsequenz bei dem Thema. Das finde ich vielleicht nochmal ganz wichtig, dass es an der Stelle um Verantwortlichkeit ein Stück weit geht. Geraldine, du hast jetzt natürlich schon indirekt das Thema angesprochen, wo es in Berlin relativ viel Kontinuität gibt, und das ist der Zustand der Gebäude. Da an der Stelle haben wir jetzt gesehen, dass das TU-Hauptgebäude erneut geschlossen werden musste, diesmal komplett geschlossen werden müsste, erhebliche Baumängel. Man sah Menschen, die mit Kisten und Pflanzen ausgezogen sind. Das hat ja auch irgendwie was Symbolisches an der Stelle, auch dass die Räume des Präsidiums sind dicht. Ich weiß nicht, wie lange das noch dauert. Vielleicht, wenn der Podcast erscheint, ist auch schon wieder alles wunderbar. Mal sehen. Was zeigt das für dich? Und wir müssen jetzt auch kein Spiel der Schuldverschiebung, wer ist schuld, wer ist mehr schuld, spielen. Wofür steht das für dich? Und bist du froh, dieses Thema los zu sein?
Also erstmal muss ich sagen, dass es mir natürlich das Herz bricht, diese Bilder zu sehen und alle, die da jetzt beteiligt sind und betroffen sind, einfach, also das macht mich wirklich traurig und ich hoffe, dass alle gut unterkommen. Ich habe auch schon ein paar Kolleginnen kontaktiert, ob man nicht irgendwie zusammenrücken kann und Räume anbieten kann. Aber erstmal ist es natürlich wirklich tragisch. Und das finde ich erstmal sehr, sehr traurig, dass jetzt in aktuellen Medial, das genau wie du sagst, es geht irgendwie um Schuldzuweisungen und es wird weniger gesehen, was für krasse Einschränkungen das für Individuelle hat. Da haben ja Studierende teilweise geheult, weil sie ihre Abschlussarbeiten in Gefahr sehen und so. Und es ist wirklich, also es ist halt einfach ein Drama. Und also du hast völlig recht, jetzt Schuldzuweisung bringt es halt überhaupt nicht, weil keiner der jetzt in irgendeiner Form Amtierenden hat jetzt an diesem aktuellen, also kann für diese aktuelle Entwicklung jetzt was. Denn das sind alles Sachen, die haben sich über Jahrzehnte entwickelt. So, das ist halt auch keine, es ist auch so ein bisschen absurd, wenn man jetzt darüber redet, ja, wir haben vor Ostern Hilfe angeboten oder so, weil das sind ja Dinge, die sich seit Jahren aufgestaut haben. Und leider ist es, also es gibt ein paar sehr gute Beiträge, die das Thema gut beleuchten, aber es ist auch ein komplexes Thema, weil also es ist nicht nur eine Frage von mangelndem Geld, das auch, sondern es ist auch eine Frage, wie kann man Sanierungen überhaupt beantragen, wer entscheidet das? Also grundsätzlich ist es so, dass jede größere Hochschulsanierung muss in der Investitionsplanung angemeldet werden und da entschieden werden. Da ist halt die nächsten letzten Jahre nichts mehr bewilligt worden. Das ist angesichts der Haushaltslage auch irgendwo wieder verständlich, aber ist natürlich schon auch schwierig. Dann ist es so, dass es Gelder für Bauunterhalt gibt, aber es gibt halt kaum Fachtechniker, die das umsetzen können. Und wenn man, wir reden ja jetzt gerade hier nur über Brandschutzmängel. Es gibt aber natürlich auch noch Schadstoffe und alle möglichen anderen Sachen, die jetzt hier gerade überhaupt nicht betrachtet werden. Sodass, wenn man eine gesamte Liste machen würde, was an den TU-Gebäuden nur auf dem Hauptcampus alles dringend repariert werden müsste, wäre das sicherlich ein Punkteplan mit vielen tausend Punkten, den vier Fachtechniker in vielen Jahren nicht abgearbeitet kriegen. Und deswegen ist auch diese Frage, wusste man das vorher und wer hat jetzt da versagt? Das ist völlig falsch, weil natürlich wussten wir alle vorher, dass die Situation schlecht ist und wir haben alle versucht und das jetzige Präsidium mit Sicherheit auch, Punkte abzuarbeiten und das gelingt ja teilweise auch, aber es ist halt so ein David gegen Goliath-Ding. Man kommt da nicht mehr gegen an, es ist zu viel. Und jetzt zeigt es sich halt in einer sehr drastischen Weise. Und ich würde mir einfach wünschen, dass jetzt Politik und natürlich auch die Hochschulpräsidentin, das passiert ja auch teilweise, also sich hinsetzen und sagen, was machen wir jetzt, wo kriegen wir Ersatzflächen? Gibt es jetzt vielleicht doch auch noch kurzfristige Möglichkeiten, entweder Fachtechniker zu engagieren oder auch Gelder locker zu machen? Welches des Gebäudes als nächstes trifft, das ist so ein bisschen Ping-Pong. Ne? Wir haben jetzt alle nicht damit gerechnet, dass es gerade das Hauptgebäude jetzt so schnell ist, aber es war jetzt auch nicht ausgeschlossen. Aber ehrlicherweise, das wird auch nicht das letzte Gebäude sein, was dieses Jahr zugeht. Und insofern, die Ampel ist hier wirklich auf Rot und deswegen geht es jetzt darum, zusammenzuarbeiten und zu sagen, was können wir tun? Und es ist halt wirklich schade, dass es jetzt medial in so ein Schuldzuweisungs-Ping-Pong ausgeartet ist. Und ja.
Ich meine, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du sagst. Aktuell von denjenigen, die Verantwortung tragen, ist in dem Sinne keiner und keine wirklich verantwortlich. Auch die Senatorin nicht, die hat ja auch nicht den Sanierungsstau der letzten 30 Natürlich Jahre nicht. Zu verantworten. Aber alle sind jetzt irgendwie verantwortlich, da wieder rauszukommen und nicht zu sagen, mein Gott, das Ding ist so komplex, wir können es nicht. Wobei, das frage ich mich, Lisa, ob das nicht eigentlich doch was sehr Symbolisches hat, das Ganze, weil es doch dafür steht, welche Anerkennung, welche Stellung Hochschule, Universität, Bildung in unserer Gesellschaft hat. Und das heißt aber umgekehrt auch, wenn das so ist, dass wir kaum einen Weg raus haben, weil auf die Weise wir ja eigentlich über eine ganz grundsätzliche gesellschaftliche Frage sprechen, nicht über Bauaufsicht, nicht über eine Senatorin, die mehr oder weniger tun könnte, nicht über eine Hochschulleitung, die mehr tun könnte. Wir reden darüber, dass das vielleicht weiten Teilen der Gesellschaft ziemlich egal ist, Fragezeichen.
Ich weiß nicht, ob es am Ende ob es der Gesellschaft egal ist, weil am Ende, ich weiß nicht, Geraldine, wie viele Studierende hat die TU?
34.000 ungefähr.
34.000, wahrscheinlich haben einige davon auch Familien in Berlin, das heißt, und auch die sind Teil der Gesellschaft. Also ich glaube schon auch, dass es jetzt überhaupt nicht egal ist, was da mit ihren Kindern, mit ihren Schwestern, Brüdern, Geschwistern, Freundinnen passiert. Das, was ich schon betrachte oder schon sehe, ist, dass, wie Geraldine es auch schon so gut zusammengefasst hat, wir haben einfach eine fehlende Priorisierung derzeit eben von Hochschule. Und ich will mich jetzt, also eigentlich will ich eher auf einen anderen Punkt hinaus, nämlich ja, wir können immer von fehlender Priorisierung sprechen, aber manchmal wünsche ich mir, dass die Menschen dahinter viel stärker auch medial sichtbar gemacht werden. Also was das konkret für die Menschen heißt, wenn Hochschule, wenn Bildung weniger Priorität bekommt. Ich habe das Gefühl, das ist zu so einer Nebelkerze geworden, zu was nicht Greifbarem, etwas, was so diffus in den Medien umhergeistert, und damit können die Menschen wenig was anfangen. Was heißt denn weniger Priorität, weniger Gelder? Ich glaube, wenn Journalismus es noch stärker schaffen könnte, wirklich darzustellen, was das konkret bedeutet für die einzelnen Menschen, dann hat man vielleicht eine eigene Betroffenheit oder man fühlt sich empathisch mit der anderen Person und ist dann vielleicht auch geneigter, sich zu engagieren, sich einzusetzen für eine bessere Hochschulpolitik, für eine bessere Bildungspolitik. Denn das, was ja immer verkannt wird, ist, was das am Ende für Konsequenzen haben wird, langfristig. Also klar haben wir jetzt gerade ein nicht funktionierbares TU-Gebäude, aber was bedeutet das, wenn Hochschulen so viel Millionen jetzt über lange Zeit einfach einsparen müssen? Was bedeutet das zukünftig für, und das kann man verschiedene Aspekte sagen, für die Teilhabe, Chancengerechtigkeit, für den Wissenschaftsstandort in Anführungsstrichen, ist er das gerade wirklich noch? Man weiß es nicht mit den aktuellen Kürzungen. Was bedeutet das für den zukünftigen Fachkräftemangel, für die Qualität der Lehre und Forschung, für die Möglichkeit von Menschen, sich überhaupt in Hochschulen engagieren zu können? Immerhin bilden Hochschulen künftige Führungskräfte aus. Auch das wiederum wird sich dann niederschlagen in anderen Bereichen. Also ich würde mir wünschen, weniger vielleicht in solchen Phrasen uns zu verlieren, sondern ganz konkret zu sagen, was bedeutet das, damit dann die Gesellschaft vielleicht ein bisschen stärker auch begreift, welche Folgen das ganz konkret haben könnte.
Und vielleicht kann ich das noch ergänzen. Denn also mir wäre es ganz, ganz wichtig, dass wir gesamthaft, also auch die Politik, aber natürlich auch die Hochschulleitung und alle, die da arbeiten und wirken, eben sehen, dass wir langfristiger planen müssen. Also das, jetzt denken alle so, oh Gott, wie kriegen wir das Hauptgebäude schnell wieder auf? Aber das Hauptgebäude wird nicht in kurzer Zeit in einen guten Zustand zu versetzen sein. Also das ist wahrscheinlich, und das gilt wahrscheinlich für ganz viele andere Gebäude auch. Das heißt, das ist jetzt eh nur Flicken im Nachhinein. Ähnliches gilt es mit den Finanzen. Also für die TU kann ich ziemlich sicher sagen, dass wir in wenigen Jahren im Defizit sein werden und alle Rücklagen weg sind. Und mit dem Defizit liegt dann eine Hochschule ja letztlich auch wieder zu Lasten des Landes. Das heißt, es ist noch nicht mal eine Einsparung, wenn es das nicht schafft, die Struktur runterzufahren. Und auch das ist sozusagen so eine langfristige Perspektive, wo man sagen kann, wir können uns ja alle gemeinschaftlich hinsetzen und überlegen, wie wir uns entwickeln oder ob wir kleiner werden. Aber es muss irgendwie weiter gedacht werden als 3 Monate im Voraus, und es ist halt auch nicht nur eine Logik von Legislaturen, weder von Präsidentschaften jetzt an Universitäten noch von politischen Legislaturen. Und also deswegen ist es zwar einerseits nochmal so wichtig zu sagen, dass was heute jetzt sich manifestiert, ist ein Versagen vieler Jahrzehnte, aber wenn wir einen Unterschied machen müssen, müssen wir natürlich schon auch heute anfangen, was anderes zu machen. Und gleichzeitig, wenn man jetzt der TU heute akut helfen will, dann ist es eben nicht damit getan, einfach jetzt zu sagen, also da geht es gar nicht mehr nur darum, jetzt zu sagen, jetzt haben wir plötzlich Geld, sondern es geht eben dann darum, jetzt kann man eigentlich nur sagen, wo kriegen wir Menschen her, die helfen vielleicht da Sanierungen oder Reparaturen zu machen, und das ist halt schwierig. Übrigens ja auch bei Sennstadt, die haben auch Schwierigkeiten, oft ihre Sachen abzuarbeiten. Und oder Ausgleichsflächen zu finden und eben hier Abhilfe zu schaffen akut. Ja, das, und ich teile Lisas Einwand total, dass es einfach wichtig ist, hier Empathie für die Menschen zu entwickeln. Das tut mir wirklich weh, wenn ich jetzt hier aktuelle Berichterstattung lese, dass wir so die Menschen aus dem Blick verlieren. Und ich glaube, das wäre ganz, ganz wichtig.
braucht Strategie, ist, glaube ich, das Entscheidende. Nicht nur irgendwie ein schnelles Flicken, sondern eine Strategie, eine langfristige. Und das andere ist, es braucht auch Journalismus, der das leisten kann. Und leider erleben wir auch, dass gerade im Bildungs- und Hochschuljournalismus es kaum noch Leute gibt und dass dadurch natürlich es auch schwieriger wird, all das zu beschreiben, was ihr gerade gesagt habt. Gegen Ende unseres Gesprächs würde ich euch gerne noch eine Frage stellen, die ich immer stelle in meinem Podcast und viele spannende Antworten schon zusammengetragen habe. Man kann sich ja mal vieles vorstellen und vieles wünschen, aber manchmal ist es auch ganz gut, sich zu fokussieren und zu sagen, wenn ich nur einen einzigen Wunsch frei hätte an die Hochschulpolitik, an die Bildungspolitik, nicht drei, nicht zehn, sondern einen einzigen, Geraldine, welcher wäre das?
Ja, ich würde, glaube ich, sagen, dass wir alle Wissenschaft als Pfeiler der Demokratie begreifen. Weil wenn wir das tun, dann sind damit eigentlich automatisch ganz viele Sachen von Finanzierung und Sichtbarkeit und so verknüpft und auch Fragen von, wie bekämpfen wir Machtmissbrauch, weil Demokratie eben gerade das System ist, dass alle Menschen gleich sind und mitbestimmen können. Und wenn wir dieses Prinzip von Empathie und Demokratie wirklich verinnerlichen, ich glaube, dann ist sozusagen so die Basis gesät für ganz viele Probleme, die wir heute auch schon diskutiert haben.
Vielen Dank. Lisa, dein einer Wunsch.
Ich kann mich nicht entscheiden. Aber
dann nehmen Sie eins A und eins B.
Nein, ich nehme, glaube ich, den, der am wichtigsten ist, nämlich das, der knüpft an Geraldins Wunsch an, nämlich dass gerade zurzeit WissenschaftlerInnen aus vermeintlich falsch verstandener Neutralität sich zurückhalten, wenn es darum geht, sich auch politisch zu äußern, sich stark zu machen für unsere demokratische oder für unsere Demokratie. Und da wünsche ich mir mehr Mut, aber auch mehr Souveränität, mehr Unterstützung seitens der eigenen Hochschulen, gerade auch wenn man zum Beispiel Wissenschaftskommunikation macht, dass man da nicht mehr Steine in den Weg, dass man da nicht mehr Steine in den Weg bekommt, gelegt bekommt, als ohnehin schon, und dass man unterstützt wird, wenn man sich politisch stark macht.
Das war Viada wundert sich mit Geraldine Rauch und Lisa Niendorf. Vielen Dank euch beiden.
Danke.
Dankeschön.
Ja, und wenn Ihnen und euch das Gespräch gefallen hat, dann sagt es gerne in der Kommentarspalte, auch wenn euch was nicht gefallen hat, wenn ihr Anmerkungen habt, Hinweise, Kritik, Widerspruch, Ergänzungen. Ich freue mich auch jederzeit über Ideen und Anregungen für weitere Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner und für Themen. Davon lebt auch dieser Podcast. Und apropos Leben, ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei, wenn es heißt, Viada wundert sich. Bis dahin, macht's gut, auf Wiederhören.